willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Immer samstags 19 Uhr nehmen wir den NSU-Prozess in München und den gesamten NSU-Komplex in den Blick. Und heute eine relativ volle Sendung. Wir freuen uns sehr über ein Interview mit Kerstin Ködis aus Sachsen. Und danach haben wir wieder mal den Herrn von Erheben sich, der Senator kommt, bei uns zu Gast. Wir reden über die juristischen Spitzfindigkeiten des Prozesses und auch über diesen Studiogast freuen wir uns immer wieder sehr. So, beginnen wir aber schnell mit dem Interview, denn die Sendezeit ist diesmal auf eine Stunde begrenzt. Am Telefon begrüße ich jetzt Kerstin Ködis. Sie ist Linksparteiabgeordnete in Sachsen und sitzt dort auch im Untersuchungsausschuss, der sich unter anderem mit NSU befasst. Hallo.
Ein wunderschönes Hallo.
Ja, letzte Woche wurden ja erneut Akten in Sachsen aufgefunden, die vorher offensichtlich dort ein wenig rumlagen. Wie ist denn da bei euch der aktuelle Stand? Was ist denn dazu zu sagen?
Also ein Landesamt für Verfassungsschutz hat sogar ein Altarchiv. Da kommen dann ganz alte Sachen rein. Und das hat man in den letzten anderthalb Jahren sich scheinbar nicht angeguckt, seitdem ja nach Dingen gesucht wurden, die im Zusammenhang mit NSU und seinem Umfeld standen. Und erst jetzt, wo jemand auf die Idee gekommen ist, wir müssten alle Unterlagen doch mal registrieren, ist man auch auf die Idee gekommen, in jenem Altarchiv mal zu schauen, was dort noch mit zu registrieren ist, und fand dort eben zu drei Themenkomplexen an unterschiedlichen Orten dann doch wieder interessante Unterlagen. Das war einmal zum Komplex Ku Klux Klan, diverse Sachen, des Weiteren zu Blood and Honor, genau aus der Zeit, wo es um die Verbotsverfügung ging, 2000, und ein recht buntes Sammelsurium unter der Überschrift TZ. Unter dieser Überschrift wurde ja bekanntermaßen in Sachsen nach jenem Trio gesucht. Und da sind natürlich sehr interessante Sachen dabei. Klar, unsere Staatsregierung stellt sich hin und sagt jetzt, oh, die hätten wir selber gerne eher gehabt, denn die beweisen ja, wie eng wir mit Thüringen bei der Suche nach dem Trio zusammengearbeitet haben. Aber ich glaube, da bin ich mir auch einig mit den Hörerinnen und Hörern, zwei einzelne Aktennotizen sind noch kein Beweis für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Thüringen und Sachsen.
Ja, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass da Akten gefunden wurden. Wie wird denn da jetzt insgesamt drauf reagiert?
Als das vor einem Jahr, das war, glaube ich, Anfang Juli, wurde ja im toten Winkel eines Panzerschrankes eine Akte gefunden. Da waren Protokolle einer Telefonabhöraktion enthalten und noch andere kleine Dinge. Daraufhin ist damals der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz zum Innenminister gegangen und hat um seine Versetzung gebeten. Diesmal wollte wahrscheinlich erstmal niemand Konsequenzen ziehen. Und es hat sich dann aber doch herausgestellt, dass der sogenannte Vizepräsident bzw. Abwesenheitsstellvertreter Dr. Olaf Farnhold, der von Anfang an, glaube ich, bei unserem Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz tätig war, nun versetzt wird. Und es hat auch eine gewisse Makabrität dabei. Er ist jetzt ins Staatsarchiv versetzt worden. Wahrscheinlich soll er dort mal üben, wie man ein Archiv führt.
Stark. Wie ist denn sonst der aktuelle Stand in Sachsen beim Untersuchungsausschuss? Was ist denn da gerade so aktuell?
Wir haben ja in den letzten Monaten viele Fragen, die mit dem Landesamt für Verfassungsschutz, also mit dem Geheimdienst zu tun haben, beleuchtet. Gerade Geschichte von Plattenhonor. Bei uns in Sachsen ist es ja so gewesen, dass die sächsische Sektion von Plattenhonor 98 aus dem Bundesverband ausgetreten ist, genau im Herbst, wo wir heute wissen, dass sie da intensiv mit der Unterstützung des untergetauchten Trios zu tun hatten. Und als Plattenonner 2000 dann bundesweit verboten wurde, betraf es genau die Struktur nicht, die 98 ausgetreten ist. Das ist ein Themenkomplex, an dem wir sehr intensiv gearbeitet haben, hatten in der Vergangenheit. Und wir haben uns aber jetzt auch gesagt, alle Welt diskutiert immer nur über Geheimdienste. Wir müssen uns auch das polizeiliche Agieren bei der Suche nach dem Trio intensiver stellen. Wir müssen auch diesen Bereich beleuchten. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, dass es zum Auffinden des Trios ist, eine Wohnung überwacht worden und dass parallel polizeiliche Kräfte als auch Kräfte des Geheimdienstes. Man war nicht bereit, sich eine gemeinsame konspirative Wohnung anzumieten, um gemeinsam dann die Wohnung da drüben zu beobachten, sondern da wurden zwei Wohnungen angemietet. Die Polizeikräfte, die direkt die Maßnahmen durchgeführt hatten, wussten dann wiederum nicht, dass das LFV auch Maßnahmen dort durchführt. Also das sind ja auch Dinge, über die unbedingt gesprochen werden muss, wenn man daran interessiert ist, die Zusammenhänge aufzuklären, um im Interesse von Opfern eine Wiederholung wirklich zu verhindern.
Ja, absolut. Und wir beschäftigen uns ja hier in der Sendung auch mit dem Prozess in München. Wie siehst du denn den momentanen Verlauf dort? Wie beobachtest du das?
Also es ist natürlich sehr kompliziert mit dem Prozess für Menschen, die sozusagen nebenbei halt einen Untersuchungsausschuss, einen Innenausschuss, einen Landtag am Hals haben, ist es ja schwer, das wirklich permanent zu beobachten. Da bin ich ja sehr froh, dass es sowas wie NSU-Watch gibt, so dass man wirklich zusammenfassend sich mit den Sachen nochmal auseinandersetzen kann und nicht nur auf die Medien, die auch gucken müssen, was können sie wie verkaufen, sage ich jetzt mal übertrieben. Man ist nicht nur darauf angewiesen. Ich finde es wirklich sehr kompliziert, immer noch, dass eben schon in der Anklageschrift diese Reduzierung auf Trio und gemacht worden ist. Ich glaube, wir müssen uns dem Gesamtnetzwerk stellen. Und da meine ich wirklich von der Idee von Terroranschlägen. Und genau das finden wir ja im Umfeld von Plattenonner und ihrem bewaffneten Arm Combat 18. Genau darauf müsste eigentlich stärker mit Augenmerk gelegt werden. Und eben nicht bloß so zu schauen, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, was haben diese drei Personen gemacht, sondern von der Idee über die Durchführung, über die Unterstützung, über die gesamte Ideologie, die dahinter steht. Und warum haben es die Behörden nicht mitgekriegt oder wollten es nicht mitkriegen? Genau das ist eben schade, dass das im Prozess so wenig bisher aufgrund der Anklageschrift des Generalbundesanwaltes Berücksichtigung findet. Da hoffe ich noch sehr auf die Anwälte der Nebenklage, der Opferanwälte, dass diese Aspekte noch stärker mit in den Fokus rücken.
Ja, und darin anschließend lässt sich ja die Frage stellen, wie es momentan sozusagen mit den Nazi-Strukturen auch insbesondere in Sachsen aussieht, weil ja bei der Beschäftigung mit NSU auch wichtig ist, die aktuelle Neonazi-Szene im Blick zu halten. Was lässt sich denn da momentan für Sachsen sagen? Sind die so, weiß ich nicht, relativ ruhig oder sehr umtriebig?
Die Nazi-Szene in Sachsen ist mit Sicherheit eine der schillerndsten Szenen bundesweit, weil wir ja durch die NPD im Sächsischen Landtag sozusagen die Nazis im Parlament haben, bis hin natürlich genauso die gewaltbereiten, brutalen Nazis bei den freien Kräften, die Überfälle begehen auf Menschen, die anders aussehen, andere Hautfarbe haben, anders denken, haben wir ja die gesamte Spannbreite. Es ist ja nun aktuell der neue Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz vorgestellt worden. Und man merkt wiederum, dass für die Behörden immer nur die Gefahr für den Staat im Mittelpunkt steht. Also die NPD ist der Hauptfeind. Und das, was im Grunde in der Vernetzung seitens der freien Kräfte passiert, wird weiterhin unterbelichtet. Man ist nicht bereit, das freie Netz, also dieses Bündnis von Kadern aus den freien Kräften, wirklich als Struktur anzuerkennen. Das ist halt nur eine Kommunikationsplattform, wie es neuerdings jetzt heißt. Vor einem Jahr war es nur ein Internetportal. Da sind wir weiterhin an der Stelle, dass die Lage eigentlich falsch eingeschätzt wird, dass sie unterschätzt wird, dass man den realen Gefahren für die Gemeinschaft, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, einfach nicht den entsprechenden Stellenwert zumisst seitens der Behörden, wie es sich eigentlich gehört. Auf der anderen Seite natürlich haben wir im Augenblick auch einen gewissen Vorteil, gerade seit Bekanntwerden des NSU und seiner Verbrechen, ist die NPD natürlich bemüht, sich von Gewalt und sowas zu distanzieren, was ihn wiederum selbst die Füße vom Boden haut, weil natürlich viele Nazis aus den Kameradschaften gerade diese Abkehr von Radikalität nicht begrüßen. Also im Augenblick ist die NPD bei uns in Sachsen nicht gut aufgestellt, wenn man das mit vor 3, 4, 5 Jahren vergleicht. Es gibt Kreisverbände, die sind nicht mehr arbeitsfähig. Es werden Kreisvorstände von anderen, also die woanders wohnen, geleitet und so weiter. Also da ist auch gerade was am Zusammenbrechen. Hier kommt es jetzt einfach darauf an, dort wirklich dran zu bleiben und das immer wieder zu thematisieren, wie sich NPD hier im Konkreten verhält. Übrigens nur mal so als Randbemerkung, wir hatten in der letzten Woche im Landtag eine Debatte seitens einer großen Anfrage unserer Fraktion zu Platten Honor und Hammerskins. Die NPD hat den Raum verlassen, hat nicht an dieser Debatte teilgenommen. Und das war für mich schon sehr bemerkenswert, weil sie haben die Thematik weder zu ihren Gunsten noch zu ihren Ungunsten ausnutzen wollen. Sie haben einfach nicht gewusst, distanzieren wir uns jetzt von Platten Honor und dem Umfeld oder stellen wir uns an die Seite. Sie wussten damit nicht umzugehen. Und so etwas wäre vor 5, 6 Jahren nicht passiert.
Alles klar. Und was steht denn jetzt in Sachsen für die Zukunft an? Also jetzt die nächsten Ausschusssitzungen zum Beispiel, was wird denn da jetzt demnächst wichtig und was erwartest du dir davon?
Also wir sind jetzt eben nochmal bei den Observationen und bei der Zielfahndung, die seitens der Polizei stattgefunden hat. Wir sind jetzt eine Sitzung in Verzug, weil es doch immer wieder unglückliche Umstände gab, wie zum Beispiel eine Flut zwischendurch, die mal hier vorbeigekommen ist. Aber wir haben eigentlich dann als nächstes vor, uns der Thematik polizeilicher Staatsschutz zu stellen. Wir haben mittlerweile Aussagen, dass der Staatsschutz Informationen aus dem Platten Honor Umfeld hatte. Welche weitere Informationen hatte der polizeiliche Staatsschutz zu Nazis im Raum Chemnitz, im Raum Zwickau? Hätten eigentlich nicht dort auch viel stärker zu Sachen zusammenlaufen können, um den Trio auf die Spur zu kommen? Das ist eben genau die Stelle, wo wir sagen, nicht immer bloß auf den Geheimdienst schauen, sondern bitte auch ganz genau gucken, was hat die Polizei wie gemacht bzw. nicht gemacht.
Okay. Und so deiner Meinung nach eine etwas allgemeinere Frage, was bedeutet denn sozusagen NSU für eine Arbeit von antifaschistischen Initiativen, sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch? Was sollte da jetzt wichtig sein? Welche Analyse ist da wichtig und was wäre da so eine zukünftige Neuausrichtung von antifaschistischen Initiativen, um eben sozusagen zu verhindern, dass sowas nochmal passiert, nachdem das jetzt so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, die letzten 10 Jahre?
Also mehr. Ich thematisiere so immer ein bisschen zwei Dinge dabei. Das eine ist ein gewisses Auseinanderdriften zwischen antifaschistische und antirassistische Arbeit, dass wir das wieder stärker zusammenführen Und das Zweite, was ich auch als einen Fehler aus der Vergangenheit wahrnehme, ist meine Wahrnehmung, sage ich dazu, ist wirklich der bundesweite Informations- und Aktionsaustausch. Also unsere Vernetzung im Antifa-Bereich muss sich ganz einfach verbessern. Und das, was jetzt sozusagen persönlich dann noch weiterhin für mich auf der Tagesordnung steht, wir müssen uns dagegen wehren, dass die Nazis in diverse Schubladen gepresst werden. Also ich habe hier die Schläger-Nazis, dort die Parlaments-Nazis, dort die Nazis, die gerne zu einem Nazi-Konzert gehen und dort dann so ein Nazi-Umfeld im Bereich einer Hooligan-Szene. Aber darüber hinaus ist eben diese Vernetzung, die auch dort bei denen passiert, häufig aus dem Blick gerade der Behörden gerutscht. Und wir müssen wirklich als Antifaschistinnen und Antifaschisten sagen, das ist eine große Vernetzung. Es gibt ein paar Schattierungen, aber sie in Schubladen zu pressen, führt nur dazu, dass eben die Vernetzung aus dem Blick gerät.
Okay, und vielleicht noch so als kurz letzte Frage. Wie schätzt du das ein, dass sozusagen der Bundesuntersuchungsausschuss jetzt erstmal seine Arbeit, mal so beendet hat? Und hältst du es für sinnvoll, dass nach der Wahl wieder ein neuer Bundestagsuntersuchungsausschuss eingesetzt wird? Und wie ist die Zusammenarbeit vielleicht zwischen den unterschiedlichen Ausschüssen?
Also den Bundesuntersuchungsausschuss habe ich für sehr notwendig erachtet. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass er gerade die Mordserie sich als inhaltlichen Schwerpunkt genommen hat, weil Thüringen ist historisch rangegangen, wir sind allgemein rangegangen, aber genau mit Blick auf die Opfer der NSU-Mordserie ist das in den Mittelpunkt stellen der Mordserie, glaube ich, sehr notwendig gewesen. Des Weiteren brauchen wir, glaube ich, den Bundesuntersuchungsausschuss, um auch die bundesweite Dimension, die bundesweite Vernetzung im Umfeld des NSU wirklich deutlich zu machen. Und solange, wie es in Baden-Württemberg keinen Untersuchungsausschuss gibt, in Hessen keinen, in Nordrhein-Westfalen keinen, in Hamburg keinen, in Mecklenburg-Vorpommern, ich könnte jetzt fast alle Bundesländer nacheinander aufzählen, brauche ich ganz einfach den Bundesuntersuchungsausschuss, denn wir in Sachsen können keine Akten aus Baden-Württemberg zum Beispiel anfordern. Aber was dort auch in Verbindung mit Leuten, die beim Kuckucksklan sich wohlgefühlt haben, passiert ist, das muss einfach mit beleuchtet werden und das kann dann nur ein Bundesuntersuchungsausschuss. Und ich würde mich ganz einfach freuen, wenn es nach den Bundestagswahlen relativ schnell wieder zur Einsetzung eines solchen käme. Die Zusammenarbeit zwischen den Untersuchungsausschüssen ist natürlich unterschiedlich gelaufen. Wir als Sachsen sind böse Schmuddelkinder, weil ja bei uns die NPD mit am Tisch sitzt. Und da haben manche auch Schwierigkeiten gehabt, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich habe die NPD jetzt seit 9 Jahren mit am Tisch sitzen, leider. Und im Innenausschuss mit denen in ihrer Anwesenheit über Polizei agieren, zum Beispiel 13. Februar zu diskutieren, macht auch keinen Spaß. Also insofern bitte ich hier ganz einfach darum, auch uns zu unterstützen hier in Sachsen und das als Rahmenbedingung zwar zu akzeptieren, aber deswegen nicht eine Zusammenarbeit mit uns zu beschränken.
Verständlich. Und dann doch noch eine, welcher Aspekt am ganzen NSU-Komplex ist denn für dich bisher noch am unterbeleuchtetsten? Also welcher Aspekt oder ja Vorfall oder wie auch immer müsste dann denn noch mal ausgeleuchtet werden? Was scheint dir da noch nicht genug beachtet vielleicht?
Das ist jetzt blöd, wenn ich das so sagen muss, aber ich will nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass die Morde ohne Zutun von Nazis vor Ort an den einzelnen Tatorten stattgefunden haben. Und dieser Aspekt ist mir bisher zu wenig beleuchtet. Ich glaube einfach nicht daran, dass die zwei oder mit Beate Zschäpe zu dritt, dass die wirklich von Auskundschaften, von Idee, genau dieser Mensch soll jetzt unser Opfer werden, über Fluchtwege und alles, das komplett von der Idee bis zur Durchführung allein gemacht haben. Davon bin ich im Augenblick nicht überzeugt. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der dringend irgendwo auf die Tagesordnung gehört.
Absolut. Ja, ich glaube, das war's auch erstmal. Dann würde ich mich an der Stelle bedanken. Mit unserem heutigen Studiogast von Erheben Sie sich, der Senator kommt, reden wir heute unter anderem über die Brieffreundschaft von Beate Zschäpe, die sie aus dem Gefängnis anfangen wollte. Der Brief wurde ja dann abgefangen. Kurz dazu, wir werden diesen Brief nicht nur heute sicherlich in den Blick nehmen, sondern auch später. Am Anfang schien es eher zufällig, dass die beiden sich schreiben. Nach und nach stellte sich einiges heraus, unter anderem, dass diese Brieffreundschaft mit Robin Schliemann geführt wird, der überall Robin Sch genannt wird, aber der Name ist eben auch schon öffentlich, der im Gefängnis sitzt, weil er jemanden angeschossen hat, nämlich Mustafa Rabai. Und dieser Robin Schliemann ist auch eng verbandelt mit dem ehemaligen V-Mann Sebastian Seemann aus Dortmund. Und diese ganze Brieffreundschaft weist schon auf Verbindungen zwischen den Morden in Kassel und in Dortmund und dem drumherum existierenden Neonazi-Netzwerk hin. So kann es zum Beispiel sein, dass sich Zschäpe und Schliemann nicht erst jetzt per Brief kennenlernten, sondern eben schon eine Weile kennen. Nämlich genauer seit ungefähr 2006. Das bleibt alles noch herauszufinden und abzuwarten. So viel ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr bekannt. Aber wir reden sicherlich nicht nur heute über diesen Brief, wo natürlich jetzt nicht wahnsinnig interessant ist, was sie an Rührseligkeiten schreibt, sondern was es eben für Hinweise auf das Neonazi-Netzwerk gibt. Denn wie gerade schon im Telefoninterview erwähnt, ist das einfach ein Aspekt, der etwas unterbelichtet ist. Was gab es für Netzwerke vor Ort? Wer hat dem NSU-Trio vor Ort konkret geholfen? So, jetzt aber erstmal zu unserem heutigen Studiogast. Zu Gast habe ich jetzt mal wieder den Herrn von der Sendung Erheben sich, der Senator kommt. Das letzte Mal haben wir uns unterhalten, nachdem eine Woche, die erste Woche Carsten Schulze vernommen wurde, und wir haben spekuliert über dessen Verteidigungsstrategie, und die Woche drauf stellt sich heraus, dass wir da auch durchaus richtig spekuliert haben, weil Carsten Schulze dann ja relativ viel ausgepackt hat und noch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt hat. Was ist denn da von deiner Seite aus zu sagen? Hallo erstmal.
Hallo. Also es ist wirklich so, nachdem er ja ganz fertig war und nicht weiter aussagen konnte und erstmal pausiert worden ist und wir ja in der Sendung dann darüber schon redeten, dass das noch nicht gereicht hat. Also er möchte ja als Kronzeuge milder bestraft werden, als reuiger Sünder, und er möchte halt vom Haken. Hat er dann auch in der Woche drauf halt nochmal richtig nachgelegt. Er ist dabei geblieben, die noch lebende Frau Zschäpe, also die lebende von den dreien da, nicht wesentlich weiter zu belasten. Also da hält er sich weiter indifferent. Er ist auch bei allen Sachen, die ausgeweitet sind auf Vergangenheit, auf Verstrickung, auf Berichte über das Netzwerk der Ostnazis, in dem er ja nun lange, lange Jahre wichtig aktiv war, da konnte er sich immer nichts erinnern. Er hat aber gleichzeitig zu vielen anderen Dingen noch nachgepackt. Er hat nochmal sehr den anderen noch drinnen sitzenden Angeklagten, den, wie heißt es, Wohlleben. Wohlleben, ja. Ich vergesse das immer. Da hat er nochmal richtig nachgepackt und hat sich dann der Befragung durch die Nebenklage gestellt. Und das tatsächlich ist der Versuch, ganz, also reinen Tisch zu machen. Das hat er, glaube ich, selber auch irgendwie gesagt, dass jetzt alles losgeworden ist. Das war so das, was rauskommen sollte. Das war nicht so. Das war auch, glaube ich, allen Beteiligten klar, weil er sich bei ganz vielen Dingen nicht erinnert hat, wo er sehr zurückhaltend war. Er hat aber sehr viel darauf gesetzt, sich zu distanzieren. Also was ich eine sehr lustige Nummer fand, ist, dass er sich verweigert hat, sich von den Verteidigern von dem Wohlleben befragen zu lassen, ausdrücklich. Weil das fand ich eine klare Ansage. Also schon die Fahne hisst, ich habe mit denen nichts mehr zu tun, was auf eine gewisse Weise schon stimmen wird. Aber trotzdem halt das Infantilisieren aller Dinge, die früher passiert sind. Also wir hatten ja eben gerade im Vorgespräch schon gescherzt, man so tut, als ob das halt eine jugendtypische Verfehlung sei, dass man Waffenkumpels gibt, weil wir alle mal mit 14 oder 15 Waffen gebracht haben. Der war auch nicht 14 oder 15, der war schon ein junger Mann, der war weit über 20, als er das gemacht hat.
War nicht 19?
Na, nicht schon über 22. Jedenfalls, er war keine 15, 16, ich nehme es zurück, ich will das gar nicht rechnen, aber er war kein 14- oder 15-jähriger Teenie mehr, der vielleicht wirklich nicht so ganz weiß, was er da tut. Und auch da glaube ich nicht, dass das Überbringen von Waffen mit Schalldämpfern zum Normal, also selbst im Osten glaube ich nicht, dass das normal ist. Wie auch immer. Also Carsten Schulz hat viel geredet, auch noch ein paar Sachen ausgesagt. Es ist dabei ja noch ein neues Ermittlungsverfahren rausgekommen, aufgrund eines ungeklärten Anschlages. Es sind noch diverse Anhaltspunkte, glaube ich, die wir viel später im Verfahren nochmal hören werden von aufmerksamen Nebenklagevertretern über mögliche neue Zeugen, über mögliche weitere Kontakte. Da können wir nachher noch drüber reden, weil wir ja noch am Anfang sind. Also da sind, glaube ich, so Namen und Schlüsselwörter sind gefallen, wo noch Nachfragen kommen können. Letztendlich hat er viel geredet und in der Öffentlichkeit viel Weinerlichkeit dargestellt und Abgrenzung. Und auch versucht nicht, also ganz am Ende auch nochmal versucht, die Drehung hinzukriegen, dass er irgendwie sich schon schuldig fühlt aber und noch keine Verzeihung will, aber doch irgendwie. Also das war eine relativ, glaube ich, sehr durchdachte Art des Verhaltens. So, das haben seine Verteidiger dann ihm, glaube ich, nochmal klargemacht, was sein muss. Ob ihm das wirklich was bringt, wird man am Ende sehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon alles war. Da kommt nochmal was wieder, denke ich. Den sehen wir nochmal als Zeugen, also nochmal als redenden Menschen wieder. Aber dort war es im Wesentlichen, jo. Jo, und ich fand's ein bisschen, also was ich, als Beifang war das, und darum hat das Gericht, glaube ich, auch der Nebenklage so viel Platz gegeben. Es durften ja alle Nebenklagevertreter mal so richtig loslegen und Fragen stellen. Weil das auch zum Konzept von Herrn Schulze gehört, dass er sich ganz offen gegenüber den armen Opfern zeigt und Reue durch das Verhalten. Und ich glaube, was für das Verfahren wesentlicher war, als das, was da von ihm gesagt wurde in der Zeit, ist, dass man sehr genau am Anfang seines Verfahrens muss man aber schon rausfinden, wie die so drauf sind. Und dass man an dieser Befragung, glaube ich, sehr genau sehen konnte, dass ein großer Teil der Nebenklagevertreter nicht unbedingt zu den erfahrensten Strafrechtlern gehört und auch nicht unbedingt viel Erfahrung in großen Prozessen hat und auch tatsächlich mit einem seltsamen Ansatz da manchmal Fragen stellt und dass da auch viel Ungeordnetes ist, was bei der großen Menge auch kein Wunder ist. Also es gibt ja so ein paar Leute, die versuchen ja auch wirklich sehr geordnet, auch protokollierend und strategisch handelnd aufzutreten, aber dass da auch viele Fragen dabei sind, die nicht so überzeugend waren. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass den ganzen Verteidigern, die da so rumlungern von den Angeklagten, auch nicht viel einfällt, mit welcher Strategie sie eigentlich dem begegnen. Also abschließend ist halt nur, dass und das ist auch sehr hilflos, haben halt diese eher ja dem Nazi-Kreis zuzuordnenden Verteidiger, diese Verteidigerin und den von dem Wohlleben halt versucht, in der Stellungnahme nochmal klarzumachen, dass Carsten Schulze ja gar nicht richtig geständig ausgesagt hätte, sondern das war ihnen ganz wichtig, dadurch, dass sie ihn nicht befragen durften, sei das ein Teilschweigen. Das war ihnen ganz wichtig. Der Punkt dabei ist, dass wenn jemand in wesentlichen Teilen sich nicht erinnert oder sich nicht befragen lässt, dann kann alles, was der Angeklagte sagt und auch nicht sagt, gegen ihn verwandt werden. Auch wenn er explizit Sachen ausspart, dass er Dinge verheimlichen, lügen will. Sonst ist ja das gar nicht aussagen, darf ja gar nicht verwertet werden. Aber wenn er in Teilen bewusst weglässt, dann kann das auch gegen ihn verwandt werden. Aber das ist tatsächlich so eine Art Endresümee. Und dass jetzt schon das alles ist, was von denen kommt, ist schwierig. Also die Verteidigung hat bisher keine wirklich aktive Strategie gezeigt, wie sie mit den Dingen, die da kommen, umgehen will. Und dafür war diese erste Befragung von Carsten Schulze aus meiner Bewertung auch schon mal ganz spannend. Aber viel mehr haben wir dazu nicht. Hat viel geredet.
Ja, und also nochmal zur Verteidigung von Wohlleben. Die haben wir jetzt schon zweimal unter meines Erachtens etwas hanebüchenen Gründen probiert, das Verfahren komplett kippen zu lassen, beziehungsweise, also zum ersten Mal haben sie ja dieses Kompaktmagazin von Elsässer rausgefischt und gesagt, ja, das war alles der Verfassungsschutz, deswegen ist der Prozess ja ungültig, und neulich wollten sie ja, sie haben ja nicht nur gesagt, das ist ein Teilschweigen von Carsten Schulze, die wollten ja unter dem Aspekt dann gleich, dass Wohlleben komplett freigelassen wird, was wie merkwürdig nicht stattgegeben wurde. Ja, was ist denn zu sowas zu sagen? Naja,
also die haben natürlich, sie können gerne immer wieder mal einen Antrag stellen, dass die Untersuchungshaft ausgesetzt wird. Das kann man ja durchaus machen. Es ist ein bisschen albern. Also, und ich glaube, das ist das, was ich auch meine. Es ist ein bisschen albern. Also das hat nichts. Ich habe tatsächlich gedacht, als damals der Prozessanfang verschoben wurde, da habe ich eigentlich auf dem Antrag auf Aussetzung der U-Haft von den beiden Insassen noch innen Sitzenden gewartet, weil das wäre eine lustige Falle gewesen. Denn es gibt so einen Grundsatz des Verfassungsgerichts, dass Untersuchungshaft nur dann länger dauern darf als eine bestimmte Zeit, wenn der Staat auch wirklich sich beeilt, das Verfahren zu führen. Nun hat ja da in dem Moment das Oberlandesgericht aus eigenen Gründen nochmal richtig eine Verzögerung. Das sind jetzt in Anführungszeichen nur 4 Wochen, aber es sind 4 Wochen Lebenszeit länger in U-Haft, ohne, und zwar aufgrund von Verschulden des Staates. Das wäre ein Moment gewesen, wo die Verteidigung, wenn sie intelligent gewesen wäre, diesen Antrag hätte stellen können. Und zwar, weil sie dann sogar mit dem Verfassungsgericht Rechtsprechung an der Seite so eine Art Doppeldenk aufgemacht hätte. Das haben sie nicht getan. Das fand ich gut, dass sie es nicht gemacht haben, aber das wäre etwas gewesen, was man da hätte durchaus machen können als Strafverteidigung. Jetzt sind das alberne Anträge. Es gibt überhaupt keinen neuen, also man kann U-Haft-Anträge berechtigt dann stellen, wenn neue Anhaltspunkte da sind, die eine andere Einschätzung der Haftgründe, der Tatbeteiligung, der Fluchtgefahr, der Verdunklungsgefahr, was auch immer bringen. Hier ist überhaupt nichts gewesen. Das ist ein Quatschantrag. Und auf der Ebene bleibt diese Verteidigung. Sie ist biestig, sie ist ein bisschen dusselig und sie stellt Quatschanträge, die allerdings dann wiederum so quatschig sind, dass ein Gericht, das halbwegs professionell arbeitet, die Form gerecht beantwortet, ablehnt, und da ist nichts drin. Da ist auch nicht viel drin an Inhalt. Also es gibt ja kein Wortprotokoll des Prozesses. Also das ist ja ein ganz langer Prozess, das sind, weiß ich, 100 Tage, 120 Tage, 200 Tage. Und manche Anträge, die Verteidiger stellen oder Verteidigerin, die Strafverteidigung stellt, haben den Sinn, dass in der Begründung bestimmte Bewertungen und bestimmte Inhalte festgehalten werden, weil der Antrag kommt zu den Akten. Also es ist nicht unbedingt immer alles protokolliert, was da gesagt worden ist, aber so ein Antrag ist eine Gelegenheit, etwas für die Akten festzuhalten, auch wenn der Antrag selber Quark ist. Aber dafür ist ein Haftentlassungsantrag eine Nummer zu hoch. Also den kann man von mir jeden Tag stellen, nur das ist dann irgendwann Quatsch. Also das ist schon etwas, was man eigentlich macht, wenn was passiert ist, was einen besonderen Highlight-Effekt hat. Das hier ist das Gemöhle. Und dieses Gemöhle, dass es kein faires Strafverfahren gibt, weil, das ist auch Quark. Ein Problem, was jetzt eher aufgetreten ist, und ist, dass natürlich, weil über ein Jahrzehnt nichts richtig ermittelt worden ist, dass viele Zeugenaussagen sich auf Zeiträume beziehen, das hat jetzt angefangen, die ganz, ganz lange her sind. Und man kommt natürlich in das Problem der Erinnerung. Und dann kommt man dazu, dass gleichzeitig sehr viel berichtet wird. Damals schon berichtet wurde und jetzt nochmal berichtet wird. Das heißt, Zeugen, die sich sowieso an Dinge erinnern sollen, die 10 Jahre her sind, die mehrere Polizeibefragungen teilweise auch übler Art hinter sich haben, wo ja Suggestivfragen der Polizei gestellt worden sind. Also war der Schneider nicht immer schon ein besonders verdächtiger, unordentlicher Mensch und so. Und gleichzeitig ganz viel neue Bewertungen. So. Und dann haben Leute, das hätten wir alle, das schlichte Problem, was war wirklich vor 10 Jahren? Was erinnere ich? Was habe ich mir dazu getan in Erinnerung? Also das kennen wir von vielen Dingen. Also oder wundern uns auch, wenn Leute sich erzählen, wie es vor 10 Jahren gewesen ist. Wir sind uns sicher, es war ganz anders. Das wird sicher ein Problem. Das ist aber auch nichts Außergewöhnliches und das ist auch relativ banal. Aber damit hat das alles noch nichts zu tun. Also das ist etwas, was in so einem Strafprozess eine Verteidigung langsam durch Befragung generiert, also als Problem aufbaut. Und schlechte Verteidigung, wie wir sie jetzt gerade erleben, sagt gleich am Anfang schon, wie es ist und will durch das ewige redundante Wiederholen das prägen. Aber das führt zu nichts. Das ist zu inhaltsschwach. Also man kann schon deutlich sehen, dass da wenig Also, dass da bisher wenig Idee ist. Natürlich will man darauf hinaus, das ist lange her und wissen Sie es wirklich noch genau und was bleibt als echte Zeugenaussage über. Aber das ist relativ wurscht. Es gibt ganz klar, es gibt Sachbeweise, die sind ja durch das Brandlegen nicht zerstört worden. Es gibt Sachbeweise, es gibt die Waffen, es gibt mittlerweile ja auch diesen Film, auf den wir danach kommen können, der auch von denen selber gemacht worden ist mit Tatortbildern. Also das ist alles Dusselkram. Spannend wird nochmal die Frage, mit welchem Tatbeitrag die einzelnen Leute da drankommen. Aber da müssen wir mal abwarten. Ich meine, das dauert noch ein Jahr.
Ja,
also zieht sich.
Ja.
Also, wie gesagt, und dass die Verteidigung bei jedem Zeugen, der kommt, immer die Fragen rauen hingeben will, was es wirklich erinnert, was es nicht mehr wirklich erinnert, das ist auch ganz klar. Also das ist einfach ganz klar. Aber dann läuft das so, das ist auch relativ schlicht, dann gibt es einen Vorhalt aus dem Polizei. Also die Polizei hat ja Protokolle geführt. Dann gibt es einen Vorhalt. Sie haben, wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, Zeuge X, dann liest das Gericht halt vor, was vor 10 Jahren bei der Polizei erzählt worden ist. Und dann sagt der Zeuge, ja, jetzt, wo Sie mir das vorlesen, erinnere ich mich, so wird es gewesen sein. Oder wenn es ganz hart kommt, sagt er, ja, wenn ich das gesagt habe, wird so gewesen sein. Das ist alles, da kommt nicht viel bei rum. Also die Tatsachen selber sind klar. Die Frage ist, wie kommt man zum Tatbeitrag? Also wie kommt man zu einer Beteiligung, zu einer Mittäterschaft, zu einer Mitwisserschaft, zu einer Ausweitung der richtigen Verantwortung? So, und da haben wir dann wieder Carsten Schulze, der halt sich ganz klar versucht hat, die Grenze, ich wusste von nichts, ich habe eine Waffe geliefert, ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe nicht gewusst, was sie tun, ich hatte nie wieder richtig Kontakt. Ich habe die zwar immer wieder mal gesehen, aber ich hatte nie wirklich mit denen über irgendwas gesprochen. Ich erinnere mich nur daran, dass es vielleicht unklar war, ob die Überlebende noch weiß, was gewesen ist. Da bleibt, und ansonsten weiß ich von nichts. Damit ist ganz klar aktiv eine Aussage in den Raum gestellt worden, die eine Konstruktion einer minderen Tatbeteiligung an allem klar macht. Das muss das Gericht jetzt erstmal auch widerlegen. Da muss man gegen ankommen, da muss was gemacht werden. Das ist eine klare Ansage. So, und dann auch Glaubwürdigkeit und hat dann auch ein bisschen damit die Nebenklage noch gezeigt, dass er ein anderer Mensch geworden ist und hat also einmal sozusagen mehrere Spuren ausgelegt, die im Ergebnis dazu führen sollen. Er hat nicht viel gemacht, er hat nicht viel gewusst, es tut ihm furchtbar leid, er ist ein anderer Mensch und darum kriegt er 2,5 Jahre, ein halbes Jahr saß er schon im Knast, die restlichen 2 Jahre werden auf Bewährung ausgesetzt. Also das ist sozusagen das Ziel von Carsten Schulze, aktiv verteidigt, aktiv gemacht. Mit relativ realistisch versucht, Maximalausbeute der Verteidigung für den Mandanten rauszukriegen, ohne dass der Mandant zu viel machen muss, was er nicht will. Denn dass er offensichtlich kein Interesse hat, richtig auszusagen über die Neonazi-Netzwerke im Osten, dass er vielleicht ja auch ein V-Mann sogar ist, und wir wissen es nicht, aber wer weiß der Geier, was da dahinter steht. Es gibt halt klare Ansagen, wo er nichts mehr sagt. Das Gericht wiederum sagt, das ist für den Fall egal, also fragen wir nicht nach. So, die Nebenklage sagt, wir hätten gerne mehr gewusst, weil wir wissen nicht, ob es egal ist, und haben die ersten Anhaltspunkte gefunden, dass sich vielleicht noch eine neue Tat findet. Das war nicht die Befragung, also das, ne? Also das kann sein, es finden sich vielleicht neue Tatbeteiligte, es finden sich, weiß der Geier, was für Verwicklungen noch in irgendwelche Netzwerke, die Geld beschafft haben, Autos beschafft haben. Deshalb ist auch das schon ein bisschen klar, dass das Gericht bisher noch nicht Interesse gezeigt hat, auszuweiten, also an noch mehr. Also ist ja kein Untersuchungsausschuss. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch die Frage sich schon aufdrängt, muss das Gericht nicht mehr machen als nur an den Akten forschen und muss es nicht schon mehr versuchen, da rauszukriegen. Aber das ist noch ganz am Anfang, da muss man mal gucken, das weiß man auch noch nicht. Also sicher ist, dass durch die Befragung der Nebenklage, was die Staatsanwaltschaft will das auch nicht, sondern die Nebenklage ist es, die dann schon also rausschüttelt, dass dann noch mehr Anhaltspunkte sind. Und da gab es dann auch Gehackel, konnte man in der Zeitung lesen, mit den unerlaubten Wiederholungsfragen. Also nicht jeder dass das Gericht dann findet, die Frage schon beantwortet. Und das ist auch ein bisschen so allgemeines Prozessgetue. Mal gucken. Also mein Eindruck war bisher, dass Gericht der Nebenklage viel Platz gelassen, sich auch auszubreiten mit Fragen. Und dabei kommt schon noch was rum. Aber schauen wir mal. Es kommen ja auch noch mehr Zeugen, die aus seltsamen Umfeldern da zu hören werden. Ja.
Mhm. Und vor 2 Wochen ist ja jetzt dieser Brief von der Brieffreundschaft von Cepe aufgetaucht. Ja. Jetzt mal davon ab, was da so drin steht. Ja. Erstens, ist denn sowas eigentlich üblich, dass sozusagen die Post von Gefängnisinsassen und Insassinnen abgefangen wird und dann vor Gericht vorgelesen wird? Und wenn der zugelassen wird sozusagen vom Gericht, wie jetzt der Antrag gestellt wurde, was kann denn so ein Brief aussagen und zu welchem Zweck könnte der da vorgelesen werden?
Also es ist sehr üblich, dass in U-Haftsitzende sowieso einer starken Postkontrolle unterliegen. Und was ich sehr unüblich finde, ist, dass Sie hier einen irre langen Brief, wo auch ganz viel zu Ihrer Einstellung, zu Ihrer Vergangenheit, zu Ihrem Verhalten drin steht, also wirklich lang, an einen anderen Insassen, also nicht an Omi oder sowas, wo sie doch das Omi-Kind ist, sondern an anderen Insassen, der, und das kann man ganz leicht herausfinden, Verbindung zum nationalfaschistischen Umfeld hat, ein Gewalttäter, so, dass der Brief bei der ersten Postkontrolle, nämlich der Ausgangspostkontrolle, nicht aufgefallen ist. Das finde ich sogar sehr beängstigend, ehrlich gesagt. Er ist ja abgefangen worden beim Eingang bei dem anderen, weil die fanden das komisch, dass ihr einsitzender Gewalttäter-Nazi Post von der der gerade bekanntesten nationalsozialistischen Kämpferin Deutschlands bekommt und das irgendwie so durchflutscht. Und dann 24 Seiten waren das, glaube ich, wo ganz viel drinsteht. Und darum haben die den ja zurückgeschickt mit der Frage, ob das nicht vielleicht doch wichtig wäre für den Prozess. Und das lässt, also das kann auch mal wieder eine dieser vielen Unfälle sein, die ja diese NSU-Geschichte prägen, dass irgendwas verschwunden oder vergessen oder aus Versehen gelöscht worden ist. Aber mir scheint es eher auf tiefere Probleme hinzuweisen. Und der erste Gedanke ist, das Gericht ist überhaupt nicht interessiert an ganz vielen Sachen und will ganz vieles nicht wissen, sondern hat entweder aus vorsätzlicher Desinteresse oder aus Arroganz oder aus einer Mischung aus beiden die Idee, sie haben alles schon parat für das Ziel, was sie verfolgen. Und wenn ich sehe, was sie damit machen, ist das Ziel vielleicht auch gar nicht so viel einzugehen. Also meine persönliche Wertung ist bisher, das OLG München überschätzt sich. Also sie wissen, sie haben nicht begriffen, wie notwendig alle möglichen Beweise noch sind. Und sie gehen zu freigebig mit solchen Sachen um. Die sollen mehr arbeiten. Aber egal. So. Jetzt ist dieser Brief da. So. Und das ist so. Postkontrolle ist so. Es gibt da kein Briefgeheimnis. Es gibt zwar einen Kernbereich des Persönlichkeitsschutzes, aber der ist im Knast, ob eine U-Haft oder nicht, oder richtiger Knast, ist nun mal nicht mehr viel los mit der Privatsphäre. Das ist nun mal so. Die nächste spannende Frage ist, was wird mit diesem Brief sein? So, und da gibt es jetzt schon Gehake, wie bringt man ihn? Das Gericht hat erstmal gesagt in München, wir wissen überhaupt nicht, was wir damit machen. Die sagen, uns ist das irgendwie egal, was wir damit machen. Das schätzen wir später ein. Die Frage ist, dieser Brief bringt natürlich nichts erstmal direkt, das sagt doch schon die Verteidigung, die wollen nicht, dass er verlesen wird. Es gibt also einen Antrag der Nebenklage, ihn zu verlesen. Er hat keinen Inhalt über die Tataufklärung, was da passiert ist. Das ist ein weites Feld, ob das stimmt oder nicht. Also das ist ein Argument. Erstmal, was ist da passiert, das steht da zunächst drin. Ob man das genau weiß, das sei dahingestellt. Denn Thomas Plivier, der Anwalt aus der ganzen Riege der Nebenkläger, hat einen sehr langen Antrag, so kommt man es aus der Presse entnehmen, geschrieben und sagt, erstens stellt sich die spannende Frage von einer Frau Cepe, die bisher mit niemandem geredet hat, nichts gesagt hat, die einen ganz langen Brief an einen Nazi-Kollegen schreibt. Ich würde das nicht schreiben, das ist ein sehr feinsinniger Mensch, Herr Blivi. Aber übersetzt, also da, wo ganz viele seltsame Sachen drinstehen, dass das sehr bemerkenswert ist und dass wir den deshalb lesen wollen, weil wir noch gar nicht wissen können, ob da nicht Anhaltspunkte sind für noch ganz weitere Vernetzung. Denn immerhin ist es ein bekannter faschistischer Gewalttäter, der da einsetzt. Also das könnte auch vielleicht das nächste Umfeldmitglied der Terrorzelle sein. Und sie reden doch sehr genau über persönliche Dinge und auch noch angeblich mit Codesätzen drin, also mit Verschlüsselung. Darauf gebe ich nicht viel, das wird häufig behauptet. Aber erstmal, da ist ganz viel drin. Also ist das deshalb schon nicht von der Hand zu weisen. Und alles, was nicht im Strafverfahren verlesen, eingebracht wird, ist nicht vorhanden. Also es muss erstmal allen zur Kenntnis gebracht werden, nicht indirekt, sondern direkt. Und das Zweite, und das ist viel spannender, und darum ist auch die Verteidigung so nervös geworden. Es gibt ja erstmal die Tatfrage und dann gibt es die sogenannte Schuldfrage. also wie viel gibt es am Ende? Und da ist natürlich eine ganz wesentliche Frage der Charakter, die Einbindung in diese faschistischen Strukturen, die Geisteshaltung, die es dazu gibt. Und wenn man jetzt, nachdem klar ist, dass sie über Jahre mit den beiden Nazimördern zusammengelebt, vielleicht auch nur deren Wäsche gewaschen und irgendwie nicht so richtig mitgemacht hat, wenn das so ist, was die Verteidigung an Bild will, sie aber in einem Briefkontakt zu anderen Nazis jetzt noch hält, nach über einem Jahr U-Haft, in diesem Verfahren und sich da irgendwie hinselbadert zu ihren nationalen Gesinnungsfreunden, dann wird das schwer mit der Abwendung und der kleinen Unschuld vom Lande, die in Wirklichkeit gar nicht wusste, was Sache ist. Denn nun hat, also wenn das so die Idee der Verteidigung war, sie war halt das Opfer von zwei Alpha-Tieren und sie konnte gar nicht und war in so einer Art Notlage, fast schon psychischer Missbrauch. So, man weiß es ja nicht, aber wenn es in die Richtung gehen soll, wir haben jetzt eine, die schreibt aus dem Knast fröhlich Briefe an Nazi-Kollegen und macht mit denen irgendwie nettes Salbada. Wir wissen noch nicht genau über alles was, wir haben ja nicht gelesen den Brief, aber genau da wird spannend. Und deshalb ist das für die Schuldfrage, also für die Bewertung der Person, für die Frage der Rückfallwahrscheinlichkeit, für die Einbindung in die Strukturen jenseits dieser Dreierfamilie, ist es eine ganz zentrale Frage für dieses Verfahren. Und dazu, da sie ja jeden Kontakt mit den Psychologen, mit der Einschätzung verweigert hat, wie denn ihre Persönlichkeitsstruktur einzuschätzen, ihre Gefährlichkeit, ihre Gesinnung, ihre Dissozialität, also man kann die Begriffe finden, wie man will, aber darum geht es beim Strafprozess, ist dieser Brief natürlich auch ein wesentliches Beweismittel, indem sie einfach mal lang und breit über sich erzählt. So haben wir es der Presse entnommen. Und es ist tatsächlich total seltsam, und so las ich das heute, glaube ich, in der Süddeutschen, dass Blivet findet es total seltsam, dass eine Person, die also konsequent nichts sagt, dann solche Briefe schickt, wo sie eigentlich auch wissen muss, dass die in die Postkontrolle kommen. Also das ist erstmal total obskur und darum muss es aufgeklärt werden. Und das ist wichtig und das ist auch berechtigt wichtig und das ist auch normal. Wir können mal, um das nochmal zu verdeutlichen, wir hätten einen Drogenprozess. Mhm. Und da sind drei Leute, haben über Jahrzehnte mit Riesenmengen Drogen gehandelt. Und zwei sind tot, einer lebt noch. Es ist unklar tatbeteiligt. Und der macht jetzt plötzlich einen Briefkontakt auf zu anderen Drogenhändlern und tauscht sich so aus über seine Lebensgeschichte und wie es so war mit dem Drogenhandel. Aber will vertreten, hat damit nichts mehr zu tun. Da würde jeder irgendwie denken, wo sind wir denn hier? Also das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und die Verteidiger werden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, denn wenn es irgendetwas gibt, was sie, glaube ich, bisher versucht haben, ist zu zeigen, dass es keine aktiven Kontakte mehr gibt und auch, dass mit dem Abtauchen ganz viele Kontakte beendet waren. Und letztendlich hat Carsten Schulz ja auch so getan, als ob es nur ganz wenige Einzelkontakte, also wie ihn halt gab, und er wusste deshalb auch gar nicht, und es war sozusagen vereinzelte drei Lonely Wolves mit vier Panthern. Also diese Frage wäre, also ne, das, da bricht alles, na, es bricht, es erschüttert das Bild, die sind halt irgendwann abgetaucht und waren dann weg und sind alle paar Jahre wiedergekommen und eigentlich haben sie auch mit dem ganzen Umfeld nichts zu tun gehabt. Das ist natürlich Quatsch, das wissen wir, aber wenn sie weiter Briefe schreibt, neu an Leute im Knast, wie kommen die überhaupt zueinander? Also auch das sind ja spannende Fragen. Also das sind alles Dinge, die man auch mal klären muss, denn wir hatten ja nun gerade zeitnah diese Dinge im Hessischen, war das im Hessischen Strafvollzugsanstalten, wo dieses Netzwerk der Nazi Insassen aufgefallen ist. Also so, und nochmal, als letztes nochmal ganz weit zurück oder auch aktuell, also wenn das jetzt nicht Faschobande wäre, sondern es wäre, also klassisch, es wäre des Linksterrorismus Verdächtigte, da wäre kein Brief am OLG München ohne wer da vorbeigekommen. Auch das muss man einfach mal zur Kenntnis, das wäre auch ganz klar. Also dass in dem Moment, wo jemand, der des Linksterrorismus verdächtigt ist, einen Brief an jemand anders schreibt, der aus ganz anderen Zusammenhängen des linkspolitischen Straftaten verdächtig ist, dann wäre doch sofort das nächste Ermittlungsverfahren wegen der nächsten Vereinigung da. Also das zeigt auch schon ein sehr seltsames Ungleichgewicht, was da beim OLG München passiert. Und das, glaube ich, war deshalb der Nebenklage auch so wichtig, da nochmal die Flagge zu hissen, um dem OLG auch klarzumachen, so geht das nicht weiter.
Carsten Schulze war ja auch der Einzige, der ja überhaupt ausgesagt hat, sich hat befragen lassen. Holger Gerlach hat ja nur eine Erklärung abgegeben. André Emminger wird gar nicht aussagen und Wohlleben meines Erachtens auch nicht und Schäpe sowieso nicht. Das heißt, es gibt jetzt eine neue Ereignisse vor Gericht, nämlich die Beweisaufnahme zu den einzelnen Tathergängen. Wir haben jetzt diese Woche Montag, ging es ja schon los, einen der Nürnberger Morde betrachtet gesehen und jetzt Dienstag wurde ja die Brandlegung von Schäpe in Chemnitz betrachtet. Also es springt ja ganz schön hin und her. Am Montag wurde ja auch der Bekennerfilm von NSU gezeigt. Was ist denn insgesamt jetzt zu dieser neuen Stufe bis jetzt zum Aufzeichnungstermin am Dienstag zu sagen?
Also man ist halt, nachdem man das durch ist mit dem, also der Strafprozess hat halt so ein Abfolgeprogramm. So. Und man ist jetzt halt durch mit dem nächsten Punkt, nämlich die Angeklagten dürfen alle mal was sagen oder nicht und werden befragt oder nicht und steigt jetzt in die Beweisaufnahme ein. Und das ist ein sehr, sehr langer und großer Punkt in diesem Verfahren, der wird ewig dauern, weil es um viele, viele Taten geht. Und jetzt ist der Moment, wo sowohl Zeugen als auch Sachbeweise, Urkunden, und also alles das, was man als Beweis sich vorstellen kann, kommt jetzt irgendwie vor oder soll vorkommen. Und tatsächlich, das wäre nochmal eine Frage, da würden wahrscheinlich die Nebenklagevertreter deutlich besser im Film sein. Wie ist das Programm des Gerichts? Also wie geht es vor? Und chronologisch offensichtlich nicht. So, das hat ganz am Anfang schon gezeigt. Es gab ja schon jetzt im Vorfeld ein bisschen Gehackel um die Zeugenliste, um die mögliche Zeugenliste, also wie viele Leute da draufstehen, wer noch alles kommt. Das ist auch kein fertiges Programm, das ist ein dynamisches Programm. Also es können neue Beweismittel auftauchen, neue Zeugen, neue Sachbeweise, es gibt jetzt ein neues Ermittlungsverfahren. Es erscheint, also eine Sache, die jetzt schon mal am Montag klar wurde, ist, dass die Polizeizeugen auch in dem Verfahren offensichtlich eine Tendenz zur Ekelhaftigkeit haben. Denn da waren dann auch die bürgerliche Leitmedien waren total fassungslos darüber, dass es den Polizeibeamten bei dem Fall jetzt mit dem türkischen oder türkischstämmigen Schneider, der da erschossen wurde, mit einem Schuss ins Gesicht, also richtig ekelhaft hingerichtet, dass es denen so wichtig war, zu erklären, wie unordentlich das bei dem aussah und was man alles, also dass man den auch für einen komischen Menschen hielt. Also das hat immer noch den Impetus der wenn man gutwillig ist, den Impetus der Rechtfertigung. Wir haben damals deshalb, ja was, weil das eine unordentliche Wohnung war, ist er zu Recht erschossen worden. Wenn man weniger gut denken will, ist das ekelhafter Polizeirassismus pur, selbst vorm Oberlandesgericht München, selbst in dem Verfahren. Und ich vermute, die benehmen sich noch und dann rutscht ihnen sowas raus. Also das lässt nichts Gutes ahnen, denn das gehört sich aber nicht. Also das finde ich unmöglich. Also wir kriegen es ja nur gefiltert mit, weil wir jetzt nicht dabei sitzen. Aber wenn sich schon Spiegel, Gisela Friedrichsen und die Süddeutsche schon wirklich extrem genau darüber wundern, dann muss es ziemlich schlimm gewesen sein, der Auftritt der Polizeizeugen. Das sind so die Nebenbemerkungen, die sind wirklich unangemessen. Also wirklich unangemessen. Es zeigt auch nach wie vor, dass die zurechtfinden, sie haben gedacht, die haben es nicht anders verdient. Es waren Drogenhändler, Geldwäscher oder was auch immer. Das ist ganz obskur. Es zeigt auch, die erste Zeugin, die dran war, die sich nicht gut erinnern konnte, es zeigt auch, dass es ein Problem geben wird mit lange zurückliegenden Taten, mit den Zeugen drumherum. Das ist so, das ist aber normal, das ist bei Verfahren so. Das ist eine Folgemist der Scheißermittlung. Also weil nichts getan wurde, weil falsch ermittelt worden ist, weil vielleicht vorsätzlich falsch ermittelt worden ist, jedenfalls so oder so, wird es deshalb jetzt in der Beweisaufnahme schon schwierig. Und das Gericht ist gleichzeitig, hat wohl einen Plan, es ist nicht so ganz klar welchen. So, und da kommt jetzt dieser Film ins Spiel. Es gibt ja zwei Fassungen wohl dieses Bekennerfilms. Einen mit richtig Nazi-Musik und einen mit weniger Nazi-Musik, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin da nicht so ganz orientiert. Jedenfalls ist das ja eines der zentralen Beweismittel, weil das sind ja die DVDs, die Beate Schäpe, nachdem sie da alles abgefackelt hat, noch verschickt hat. Mithilfe einer Freundin ohne, ist auch unklar. Also jedenfalls, ihr Job war es, das ist aus dem unstrittig, wenn die Zelle auffliegt, wenn die irgendwie tot gehen, ihre beiden Uwes, dann soll sie der Welt verkünden, was für Helden der Bewegung sie waren. Damit ist ja erstens die politische und auch terroristische Ausrichtung und die gemeinsame Handeln, das ist einer ganz wichtigen Punkte. So, wo sie eben auch, sie hatte, also egal, man kann alles Mögliche bestreiten, aber das war ein klarer Plan, der bestand für den Fall das. Da hat sie es ja gemacht. Das heißt, dieser Film selber ist einer der wesentlichen Beweismittel. Er ist auch einer der wesentlichen Gefühlsbeweismittel, weil der ekelhaft ist. Also zu Paulchen Panther Musik Fotos, die ja wohl selber aufgenommen haben von ihren Opfern, zusammengeschnitten in so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, also so eine RTL2-Ästhetik oder also ein Home-Video von Massenmördern. Also so. Und das ist etwas, was eigentlich so ein emotionaler Spitzenpunkt von so einem Verfahren ist. So, das ist jetzt im Oberlandesgerichtsverfahren, wo es keine Schöffen gibt und so vielleicht für das Gericht nicht so wichtig. Aber es ist schon in so einem Verfahren, es prägt eine Stimmung, es prägt eine Beweisaufnahme, es prägt auch ein Bild und es zeigt auch was. Und das ist gestern, also am Montag, insofern scheinbar zufällig passiert, weil plötzlich ein Zeitloch war, weil irgendein Zeuge zu spät kam. Warum auch immer. Und das Gericht hätte auch einfach eine halbe Stunde Kaffeepause machen können. Sie haben aber das dann, hätten auch irgendwelche Urkunden sich angucken können, die sie vielleicht noch brauchen. Also irgendwelche sinnlosen Dinge mal verlesen oder sowas. Das macht man häufig bei Gericht, wo man da was füllt. Ja, muss ja alles einmal verlesen werden, damit es eingeführt ist. Stattdessen wurde plötzlich Großleinwand dieser Film gezeigt. Und Gisela Friedrichsen im Spiegel Online schrieb dazu, dass sie das für eine vorsätzliche, geplante Intervention des Gerichts hält, um ein Hauptbeweismittel auch emotional prägend richtig reinzuballern. Und die Verteidigung dazu war stehen K.O., da ist nichts gekommen, das ist passiert. Und das hat auch der Presse, also noch ist ja auch sehr viel Aufmerksamkeit da, es hat auch nochmal aufgefrischt die Perversion und Bösartigkeit der Gedankengänge. Also dass da nicht einfach irgendwie still und heimlich was passiert ist, sondern es gab eine Verarbeitung, es gab einen richtigen Plan, damit was zu machen mit den Taten. Es gab eine inhaltliche Darstellung der NSU-Leute selber. Es gab einen Plan, wie das die Welt erreichen soll, auch eine Stellungnahme dazu. Also eine wirklich infantil, pervers, kindische Umgehen mit den eigenen Handlungen. Und da ist man dann tatsächlich auch wieder dabei, dass damit auch mal gleich klargestellt ist, wie man die Angeklagten, auch gerade Beate Zschäpe, bewertet. Und dass dieser Film dann da ist. Und das gibt eine klare Ansage. Und bei allen Schwierigkeiten, die, glaube ich, diese erste Zeugin hatte, sich zu erinnern, bei allem, was die Polizei gemacht hat, plötzlich war dieser Film wieder Mittelpunkt für alle Verfahrensbeteiligten. Das ist sehr spannend. Man soll daraus keine Weitschlüsse ziehen, aber es ist schon so, dass es zeigt, das Gericht hat durchaus einen Plan, wie es mit diesem Riesenberg an Beweismitteln umgehen will. Und das soll auch so sein. Also ein Gericht hat eine Agenda, wie sie zu einem Ergebnis kommen. Meistens zu einem, was sie vorher schon im Kopf haben. Es bleibt eigentlich die Frage, was so ein OLG in München möchte und wo es hingeht und wie weit sie sich überschätzen, das im Griff zu haben. Und ob das nicht zu wenig ist und ob da nicht, aber das heißt noch nicht viel. Man sieht allerdings die Schwierigkeit dieser Beweisaufnahme, dass es viel ist, dass es sehr, 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 sehr weit zurückliegt. Und ich hätte gedacht, es geht sehr chronologisch voran. Das ist scheinbar nicht so. Es geht auch, die Tatkomplexe gehen so ein bisschen durcheinander. Aber auch da würde ich sagen, gucken wir mal die nächsten Wochen an, wie sich das entwickelt und ob dabei ein Plan deutlich wird, wie man hin will. Also wie man bestimmte Tatbeteiligungen, Zeugenaussagen in Zusammenhang bringt. Oder wir warten dann mal ab, wie die Nebenklage das bewertet, wenn es zu arg wird. Denn es ist auch, also bei aller Kritik, aber es ist auch einfach schwierig, in so eine Menge an Wust mit so einer beschissenen Arbeit der Polizei in Zusammenhang zu bringen. Mich beruhigt tatsächlich aktuell noch die Bundesanwaltschaft, also die Staatsanwaltschaft in dem Fall, weil die relativ cool immer das Gleiche erzählt, nämlich dass da das Wichtigste ist, damit ist klar, dass Beate Zschäpe das. Also so, die war bisher im Vordergrund. Zu dem Schulze hatten sie noch gar nicht geäußert und die anderen waren auch noch nicht wichtig. Also da ist aktuell noch nicht viel Aufregung und auch noch nicht viel Versagen. Spannend wird es bei der Frage, wenn Polizeizeugen gehört werden sollen, wenn Zeugen nachgeladen werden sollen, wenn die Beweisanträge der Nebenklage kommen oder auch die dann abgelehnt werden. Dieser Brief, glaube ich, ist der erste Punkt, an dem man ganz viel erkennen kann. Also wenn das Gericht jetzt diesen Brief von der Zschäpe nicht verlesen wird, das wäre schon ein Knaller. Also da müsste man, glaube ich, dann sehr besorgt sein, was da passiert. Es geht langsam los und es ist schwierig. So. Also und die Übersicht zu behalten ist schwierig. Ich glaube, dass die Vernebenklage extrem gut im Film teilweise ist, also dass da einige Leute sehr genau wissen, also die kennen die Akten richtig gut und das Gericht hoffentlich auch, aber das denke ich mal, und bei der Verteidigung bin ich mir manchmal nicht so sicher. Also es ist noch ein langer Weg, sagen wir es mal so.
Ja, das halte ich für ein gutes Schlusswort. Jo. Wir behalten das auch gern gemeinsam weiterhin im Blick, weil ich freue mich auf nächsten Besuch von dir hier im Studio. Vielen Dank. Tschüss. Und das war es auch schon mit der dieswöchigen Ausgabe von Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft. Viel NSU. Bis nächste Woche, Samstag, 19 Uhr.